Versöhnung und Friede mit Gott. Vor 100 Jahren war alles wirklich anders in meiner Heimat in den Vereinigten Staaten. Wir hatten einen Präsidenten, heißt Calvin Coolidge. Er war ein wortkarger Mann. Das ist eine edle und sehr seltene Eigenschaft bei Politikern. Einmal, eines Sonntags, kam der Präsident nach Hause von der Kirche und die First Lady Coolidge stellte die Frage, typische amerikanische Hausfrau, fühlte sich ein bisschen abseits, will wissen, was der Ehemann treibt. Worüber predigte der Pastor Calvin? Sünde, sagte er. Was sagte er dazu? Er ist dagegen. Naja, vielleicht können wir es so sein lassen heute Abend. Gott ist gegen Sünde. Er war gegen Sünde vor 100 Jahren und es ist anzunehmen, dass er immer noch dagegen ist. Aber gestern Abend haben wir die Zeit genommen, diesen Begriff etwas näher anzuschauen und wir müssen ein bisschen fortfahren heute Abend. Gestern Abend war die schlechte Nachricht, die traurige Nachricht. Die Diagnose unserer globalen, aber auch sehr persönlichen Krankheit. Und heute haben wir Gottes Behandlung, haben wir die Lösung, die gute Nachricht. Irgendwie über die Jahre kam der Ausdruck Sünde außer Gebrauch. Sünde ist ziemlich altmodisch heute. Heute reden Leute immer noch von Verbrechen, von Ungerechtigkeit. Aber selten wird die altmodische Sünde erwähnt. Wir Amis benutzen das Wort, zumindest wir aus den Südstaaten, wo ich herkomme, wenn wir über ein besonders hässliches Mädchen reden wollen, sagen wir, bah, she's as ugly as sin. Sie ist so hässlich wie Sünde. Und die einzige Steigerung von dieser Hässlichkeit ist, sie ist so hässlich wie hausgemachte Sünde. Das ist das Ärgste, was man sagen kann. Gerade gestern las ich im Tennis Magazine, es ist eine Kardinalsünde, einen tiefen Ball kurz zu spielen im Doppelspiel. Ich fand das Wort wiederum. Kardinalsünde, ganz eine Arge. Österreichische Politiker prägten den Ausdruck Umweltsünden für umweltfeindliche Brücken und Bauten und Kraftwerke. Hässliche Bauten wie Hotel Europa sind manchmal bezeichnet als Bausünden. Und Frauen verwenden das Wort hin und wieder beim Kaffeekränzchen. Sabine, möchten Sie ein Stück Schokoladetorte? Ach, das wäre eine schwere Sünde. Natürlich, danke. Bitte. Definieren wir Sünde gemäß ihrem modernen Gebrauch, gestaltet das sich schwierig, etwa wie Nebel eindosen. Wie macht man das? Was ist Sünde? Etwas Unbegreifbares. Wir sollten eigentlich dagegen sein, wenn es nicht so viel Spaß wäre. Naja, aber wir genießen es so. Das ist so etwa, was Menschen in den Sinn kommt, wenn Sie an diesen Begriff denken. Warum denn ist Gott eigentlich gegen Sünde? Sünde richtet nicht nur uns zugrunde, sondern auch unsere Mitmenschen. Und das ist ein Grund, warum er dagegen ist. Und das ist auch ein Grund, warum manche Menschen annehmen, wenn sie etwas tun, was einem anderen nicht zum Schaden bringen, es kann nicht falsch sein. Ich mache, was ich will. Ich habe möglichst wenig Regeln, möglichst liberal bin ich. Und was kannst du mir nachsagen? Okay, ich sage eh niemandem etwas nach. Aber das ist nicht eine genügende Erklärung. Obwohl Sünden, unsere Sünden, anderen Schaden zufügen, ist Sünde immer gegen Gott gerichtet. Ich habe heute in meinem Computer herumgewühlt, 47 Mal gefunden, dass Sünde immer gegen Gott ist. Ganz deutlich gesagt. Zum Beispiel, ich habe der verlorene Sohn sagt, Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Natürlich hat gegen seinen Vater auch gesündigt. Aber alle Sünde ist gegen Gott gerichtet. Empfindet das ganz persönlich. Sünde entfremdet uns von Gott, wie wir gestern gesehen haben. In unser Gewissen ist keine Freimütigkeit mehr. Wir fühlen uns unwohl, zu Gott zu gehen mit unseren Anliegen, wenn wir gesündigt haben. Und er sagt, ich wiederhole vom gestern Abend, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um euch zu retten, sein Ohr nicht taub, dass er eure Gebete nicht hört. Aber eure Sünden und Übertretungen haben eine Scheidung gemacht, eine Trennung zwischen euch und Gott. Sünde entfremdet. Und Menschen spielen Verstecken dann vor Gott, wie wir gestern beim ersten Ehepaar Adam und Eva gesehen haben. Schließlich, Sünde ist Feindseligkeit gegen Gott, eine Beleidigung. Und er empfindet es auch so, als moralischer Maßstab seines Universums. Dieses Universum ist nicht unpersönlich. Dieses Universum ist geschaffen und erhalten worden von einem persönlichen und moralischen Gott. Und so, wenn wir unsere schriftlichen Unterlagen anschauen, erster Vers, den ich gerne zitieren würde, Kolosser Kapitel 1, Vers 21, ihr wart einst entfremdet und Feinde gegen Gott nach der Gesinnung in den bösen Werken. Unsere Werke haben eine Feindschaft aufgerichtet gegenüber Gott. Ich weiß, dass heute Abend kaum einer von uns empfindet, dass er ein Feind von Gott ist. Meine Männer, wer würde die Hand aufzeigen, ich bin ein Feind von Gott? Kaum ein Mensch sieht sich in dieser Rolle. Aber Gottes Gebote bewusst zu übertreten, ist sozusagen den Schöpfer ins Schienbein zu treten, ihn einen Fußtritt zu geben. Eine feindselige Provokation. Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Was ist hier in diesem Kontext mit dem Begriff Herrlichkeit gemeint? Die Herrlichkeit Gottes ist das Sichtbarwerden seines Charakters. Und hier in diesem Zusammenhang, es ist sein herrliches Maßstab für unser Leben. Wir erreichen nicht den Maßstab, den er geoffenbart hat für unser Leben. Unsere Worte, Taten und Herzenshaltungen reichen nicht an seinen herrlichen Maßstab heran. Gestern sahen wir Gottes Maßstab im Gesetz. Heute Abend werden wir über den Maßstab nochmals nachdenken, aber eigentlich werden wir sehen, ihn verkörpert in einer Person, in Jesus Christus. Denn Jesus war einzigartig, Gott. Und er zeigt uns in Menschengestalt, wie wir das verstehen und begreifen können, wie Gott ist. Und zugleich, wie der Mensch sein soll. Manche Leute meinen, naja, alle haben gesündigt. Ja, ich bin ein Mensch, es ist menschlich zu sündigen. Und wenn sie lesen das oder geben zu, ich habe Fehler, sie meinen dadurch oder damit, ich bin nur ein Mensch. Das erinnert mich an einen alten, verkalkten Freund von mir. Er starb mit etwa 85 Jahren und seine Ausrede für alles war, dass er nur ein Mensch war. Der hat Kaffee ausgeschüttet, seine Tochter hat was gesagt, ich bin nur ein Mensch. Der hat das Falsche angezogen und irgendwie ist aus dem Haus gegangen und hat etwas angestellt. Naja, ich bin nur ein Mensch. Einmal hat der Hund gemacht auf dem Teppichboden und er sagte, ja, lass den Hund in Ruhe, er ist nur ein Mensch. Naja, das kann irgendwie eine Standardantwort auf alle unsere Fehler. Was erwartest du von mir überhaupt? Ich bin ein Mensch. Aber wer wird uns richten? laut der Heiligen Schrift, nicht Gott Vater. Jesus sagt in Johannes Evangelium, dass alles Gericht hat er den Sohn übertragen. Auf das Menschen den Sohn mit göttlichen Ehren verehren beim Gericht. Stellt euch das vor. Alle Nazi-Kriegsverbrecher werden von einem Juden gerichtet. Und alle Menschen von einem Menschen. Aber heute Abend sehen wir ihn in einer anderen Rolle. Als derjenige, der uns zeigt, wie Gott ist. Gott ist zunächst einmal wahrhaftig. Dort wollen wir beginnen. Die Bibel sagt, Gott zwei große Begriffe über sein Wesen. Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Und wenn die Bibel sagt, dass Gott Licht ist, dann seine moralische Eigenschaften von Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Treue und Heiligkeit sind in den Vordergrund. Wenn die Bibel sagt, Gott ist Liebe, Liebe, dieses reine Licht der Liebe kann gebrochen werden in verschiedenen Formen der Liebe. Liebe für ein unwürdiges Objekt ist Gnade. Liebe für ein schwaches Objekt ist Erbarmen. Gott ist wahrhaftig. Einmal haben die Juden Jesus gefragt und herausgefordert in der Öffentlichkeit, und wer bist du eigentlich? Sie wollten hören, ob er in der Öffentlichkeit den Anspruch erhebt, Messias zu sein. Er sagte, interessanterweise, ich bin durchaus das, was ich sage. Die Einheitsübersetzung, die ich gerne lese, sagt, seine Worte sind nicht richtig übersetzt, ergeben keinen Sinn. So sie übersetzen, sagen das in der Fußnote, ich bin durchaus das, was ich gesagt habe. Anders gesagt, meine Ansprüche sind wahr. Aber das ist nicht, was er sagte. Ich bin durchaus das, was ich auch sage. Bist du das? Ist es nicht so, dass wir häufig, dass unsere Lippen, unsere Füßen voraus sind, dass wir reden schöner als wir sind, dass wir reden eigentlich nicht, was wahr ist, sondern was wir wollen, dass die Leute über uns denken, alles wird ein bisschen verschönert. Ich erkenne das bei mir. Bevor ich zu Glauben an Jesus Christus kam, als junger Erwachsener, ich habe glatt gelogen. Ich habe ganze Geschichten zusammengebastelt. Aber trotzdem, nachdem ich Christ geworden bin, ertappe ich mich dabei, eine Sache zu schildern auf eine günstige Art und Weise. Jesus tat das nie. Er war reine Wahrhaftigkeit. Er sagte genau das, was er war, die Wahrheit. Die Wahrheit in die Tat umgesetzt ist Gerechtigkeit. Er sagte, alles, was ich sage, ist wahr und ich richte mit gerechtem Gericht. Er meinte seine Urteile, die er fällt, über Menschen oder über einen Tatbestand. Er war immer fair, immer gerecht, immer ausgewogen in seinen Urteilen. So oft ist es nicht wahr, liebe Zuhörer, dass wir bei anderen Menschen falsche Motiven unterschieben, meinen Handlungen zu verstehen, die wir gar nicht verstehen können ohne Rücksprache. Und dadurch sind wir ungerecht. Manchmal willkürlich ungerecht, in wie wir mit Menschen umgehen. Jesus, Gott, ist treu. Er stand vor einem Gericht, angeklagt, als Politiker in Auflehnung gegen den römischen Kaiser. Und Pilatus fragte den Herrn Jesus über sein Reich. Und Jesus sagte, ich bin für die Wahrheit in diese Welt gekommen. Und Pilatus antwortete, was ist Wahrheit? Und Leute haben darüber gepredigt und geredet und philosophiert, wie was für eine gute philosophische Frage Pilatus gestellt hätte. Was ist Wahrheit? Das ist eine philosophische Frage. Der war kein Philosoph. Der war ein ziemlich brutaler Despot. Der wollte wissen, als er redete über Politik, was hat Wahrheit, was hat Treue zu tun mit Politik? Reichlich wenig. Fahr nach Italien, siehst auf die Amtsgebäuden. Veritas Justitia. Was erhältst du von italienischer Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit? Aber Jesus sagt, ich bin in diese Welt gekommen, mein Reich ist nicht von dieser Welt, noch nicht. Ich bin gekommen um der Treue willen. Interessant. Diese Treue zu den Verheißungen Gottes kostete ihm sein Leben. Er starb nach göttlichen Verheißungen für unsere Sünden. Er war treu bis ans Ende. Er war heilig. Das Interessante an Jesus Christus ist, dass er das attraktivste Leben führte, das ein Mensch je bekleidet hat, nicht wahr? Kannst du dir vorstellen, einen perfekten Mensch als den Herrn Jesus, und er zieht uns irgendwie dadurch an, zugleich stoßt er wie ein Magnet ab. Man sieht bei ihm, wenn man sein Leben sieht, wenn man seine Worte liest, dass Gott uns durchschaut und wir werden abgestoßen. Das ist seine Heiligkeit. Absolut rein, absolut abgesondert von allen Fehlverhalten und Unreinheit. Und wir? Wie sind wir? Das haben wir gestern Abend gehört. Wenn nicht in der Tat, so in der Gedankenwelt, in verschiedenen Bereichen, Menschen pflegen Unreinheit in ihrem Leben. Na ja, soll es nicht ehebrechen. Das passiert nicht nur im Bett, sondern in der Gedankenwelt, sagt Jesus. Reinheit. Aufrichtigkeit. Hättest du es gern, wenn wir oben auf der Burg eine riesen Leinwand, wir brauchen keine jetzt, sie haben sie ausgeweiselt, aufstellen würden und man projizieren würde deine schlimmsten Gedanken für die ganze Armee und italienische Touristen und Verkaufsleute in Salzburg zu sehen. Hast du das gerne? Ich nicht. Jesus ist absolut rein in all seinen Wegen und wir nicht so. Aber Gott ist Liebe. Und Jesus verkörperte diese Eigenschaft wie kein Mensch, der je auf dieser Erde lebte. Verkörperte Liebe. Er sagte, größere Liebe kann man nicht haben, als dass man sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde. Er hat freiwillig sein Leben gelassen, in furchtbare Qualen gelitten, weil er Menschen, auch dich und mich, geliebt hat. Ich muss ehrlich sagen, das gibt mir sehr viel Kraft in meinem Leben, auch in dunklen Zeiten, dass ich weiß, mich von Jesus geliebt. Wenn man überlegt, wie er umgeht mit Menschen im Neuen Testament und dann schließlich sich hingibt für Menschen, Jesus ist verkörperte Liebe. Und wir? So oft, was wir unter Liebe verstehen, ist nichts anderes als die Erfüllung unserer Bedürfnisse. Getarntes Egoismus, manchmal. Nicht immer. Aber eine Legierung davon haben wir in unser Leben, nicht wahr? Und nicht der Herr Jesus, nicht Gott. Jesus war barmherzig. Gott ist barmherzig. Überleg das mal, diese Aussatzkrankheit vom Neuen Testament, eine furchtbare Krankheit, unheilbar. Leute sitzen herum in Fetzen, ihre Glieder verrotten, sie stinken, sie sind unrein. Ein Aussätziger bittet Jesus, willst du mich rein machen? Und Jesus, der zu anderen Anlässen über große Entfernung und auch Zeit geheilt hat, geht zu ihm hin, nimmt ihn in die Arme und sagt, ja, ich will, sei gereinigt. Warum nahm ihn denn in den Armen? Weil der Mann hatte nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychologische Krankheit. Könnt ihr euch vorstellen, jahrelang musstest du deine Anwesenheit ankündigen im Dorf mit diesen Worten, unrein! Ich bin unrein! Auf dass alle die Chance haben zu fliehen vor dir. Und Jesus nimmt ihn in die Arme. Ich denke gerne an den Herrn Jesus, wie der blinde Bartimäus in seinen Fetzen saß dort am Straßenrand und Jesus geht vorbei, unterwegs nach Jerusalem und die Leute, die Apostel mit ihren Heiligenscheinen und alles, sie meinen, der ist unterwegs zum wichtigen Termin in Jerusalem, hat keine Zeit zu reden mit diesem Blinden. Aber der blinde Bettler schrie, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die sagten, sei still, du Bettler. Sohn Davids, erbarme dich meiner, schrie er mit lauter Stimme. Die Bibel sagt, dass Jesus seine Stimme hörte, stand er still. Und fragt, was willst du? Ich will sehen. Er gab ihm sein Augenlicht. Ein König, der Sohn Davids, unterwegs durch diese Welt, stoppt bei dem Ruf eines blinden Bettlers. Oh, was für ein einzigartiger König war er. Und als der Bettler seine Augen aufmachte, es musste eine Enttäuschung sein, den Sohn Davids vor sich zu haben, ja, wo ist deine Krone? Wo ist dein Mercedes? Ein armer Jude unterwegs, heißen Sommertag, staubig, dreckig unterwegs. Seht ihr, Gottes Charakter und unsere ist in mancher Hinsicht anders, nicht wahr? Und er hat damit ein Dilemma. Wenn er gerecht ist, dann muss er uns richten. Denn er ist der Maßstab seines Universums. Wenn er heilig ist, kann er mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Die Bibel sagt, meine Augen sind zu rein, Unreinheit anzuschauen und zu dulden. Er ist gezwungen, von seinem Wesen her uns zu richten. Aber er liebt uns. Seht ihr, er hasst unsere Sünde. Er liebt uns als Sünder. Und dann hat er dann ein großes Dilemma. Was wird er tun? Möchte jemand vorstellen? Unsere Anna Christine. 10 Jahre alt, oder warte mal, 11 Jahre alt. Ganz ein liebes, ein flottes Mädchen, kann man sagen, okay? Ich liebe sie wirklich, Papas Tochter. Stellt euch vor, sie lernt einen jungen Mann kennen, er verspricht ihr Liebe, will eigentlich Sex, sie macht den schlechten Tausch, wird von ihm abhängig, verkauft ihren Körper, um seine und ihre Drogen zu kaufen. Und dann eines Tages um 3 in der Früh kriege ich einen Anruf aus Linz, ich soll kommen. Sie hätten meine Tochter gefunden in einer Toilettenkabine. Sie hatte sich den goldenen Schuss gegeben. Drogen, Überdosis. Sag mir mal, was meinst du, empfindet dann mein Vaterherz? All meine Liebe für meine Tochter verwandelt sich in Hass für das Milieu, das sie von mir nahm auf so eine grausame Art und Weise. Gott liebt Sünder. Gott hasst Sünde. Und du kannst nicht lieben, ohne zu hassen. Du kannst nicht lieben, ohne zu verabscheuen das, was das Objekt deiner Liebe zugrunde richtet. Gottes Dilemma. Wenn wir alle gesündigt haben, ja, wie ernst ist meine Sünde? Alle haben gesündigt? Na ja, ich bin zumindest nicht allein. Alle haben gesündigt. Wie ernst ist es, dass ich gesündigt habe? Ich möchte darauf hinweisen, dass eine bewusste Akt der Rebellion hat Paradies verloren für die Menschheit. Und wir lernten gestern Abend, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Die Trennung von Gott. Sünde trennt uns von Gott. Das ist der geistliche Tod. Aber Ungläubige erleben Tod auf Raten. Weil die Menschheit in Sünden fiel, sündhaft in Sünde fiel, sterben Menschen körperlich. Nicht vielleicht wegen ihrer Sünde, aber weil Sünde Fuß gefasst hat in die Menschenrasse und der Lohn der Sünde ist der Tod. An dem Tag, wo Adam sündigte, sagten wir, an dem Tag starb er geistlich, später starb er körperlich. Und wenn ein Mensch stirbt körperlich, während er entfernt ist von Gott, ohne Beziehung mit Gott, dann versäumt er die Beziehung mit Gott in aller Ewigkeit. Manchmal pflegt man zu sagen, ja, Hölle ist hier auf Erden. Ja, zumindest eine Vorstufe. Ein Leben ohne eine Beziehung mit Gott kann wirklich höllisch sein. Aber wenn ich denke an die Ernsthaftigkeit von Sünde, ich denke nicht nur an die Folgen und Konsequenzen, getrennt zu sein von Gott, entfremdet von Gott. Ich denke an das, was Sünde tat, zu dem Herrn Jesus. Den, der die Sünde nicht kannte, der niemals Sünde in Erfahrung gebracht hat, hat Gott zu einem Sündopfer gemacht, sagt die Bibel. Meine Sünde hat Jesus zum Sündopfer werden veranlasst. Ich habe viel nachgedacht über das Sündopfer. 3. Mose Kapitel 4. Und ich habe versucht, das irgendwie zu vergegenwärtigen, wie das wäre. Ich habe auch Tiere umgebracht oder geschlachtet. Früher, während meiner Studienzeit. Es war eine billige Quelle des Fleisches damals für eine kleine Familie. Wenn ich denke an den Sünder, der ein Jahrling nimmt, ein Jungstier, ohne Fehl und ohne Flecken, das Beste von der Herde, so voll von Leben, ein Jahr alt. Ich denke an Kälber im Frühling. Ich habe einen Freund, einen Bauer in St. Veit, und wenn er die Kälber auslässt im Frühling, ich war einmal dabei und habe gesehen, wie sie springen herum. Er musste eins gleich abstecken, denn er hat ein Bein gebrochen. Er war so begeistert. So voll von Leben. Der Sünder legte seine Hand auf den Kopf des Opfertieres, machte sich sozusagen mit dem Tier eins, bekannte seine Sünde, und dann der Sünder hat eigenhändig das Tier getötet. Und an dieser Stelle, die Bibel könnte verschiedene Worte für Tötung verwenden, verwendet aber ein Wort, Das heißt einfach, nicht schlachten, sondern töten. Es erinnert mich an zwei Teenagers. Unterwegs mit Papas Gewehr, schöner Tag, Spaß in Wald und Wiesen und dann ein Unfall. Und der ältere Teenager, ein 14-Jähriger, kommt zurück zum Onkel und sagte, Robert, ich habe ihn getötet. Das ist das Wort in der Bibel. Ein junges Leben ohne Fehl, ohne Flecken, voll von Leben. O liebe Zuhörer, kommt mit mir außerhalb Jerusalems Toren und geh mit mir nach Golgatha. Seh einen jungen Mann, in jungen Jahren, ohne Fehl und ohne Flecken. So voll von Leben, so vorbildlich und vollkommen. Den, der die Sünde nicht kannte, den eingeborenen, einzigartigen Sohn Gottes, machte Gott zu einem Sündopfer. Er musste sterben, so jung, so voll von Leben, so schuldlos und vorbildlich. Wieso? Es waren deine Sünden und meine. Wir töteten ihn dort. Er sagt, nein, nein, nicht meine Sünden, das waren die Juden. Nein, wenn deine Sünden nicht verantwortlich sind für den Tod des Herrn Jesus, dann ist sein Tod nicht verantwortlich für deine Sünden. Und die bleiben auf dich heftet. Sieh die Nägel in seinen Händen und denk vielleicht an deine Handlungen. Sieh die Nägel in seinen Füßen und denk vielleicht an deinen Lebenswandel. Die mit Speer durchbohrten Seite, sein Herz durchbohrt. Ich denke an meinen Eigenwillen. Sieh den Stirn mit Dornen gekrönt. Und denk an deine unwürdige Gedanken. Deswegen musste er sterben. So voller Leben. Ohne Fehlen, ohne Flecken. So ernst ist unsere Sünde. So groß war Gottes Liebe für den Sünder. In unseren Unterlagen haben wir einen Text, Römer Kapitel 5. Das wollen wir zusammen lesen jetzt. Ich hatte keine Zeit, diese etwas ulkige Übersetzung, die mein Computer ausspuckt, zu korrigieren oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu bringen. So, vergib die Ausdrucksweise. Paulus redet hier über Menschen, die gerechtfertigt worden sind aus Glauben, Vers 1. Die haben Frieden mit Gott und sie wissen es und sie freuen sich mit großer Zuversicht auf die Herrlichkeit Gottes. Sie wissen, sie kommen in den Himmel. Vers 2. Und sie haben so eine große Zuversicht im Leben, selbst wenn es ihnen körperlich, geschäftlich oder in irgendwelcher Art und Weise nicht gut geht. Wieso? Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist überzeugt wirkliche Christengläubige von der Liebe Gottes für sie und hört jetzt seine Argumentation. So redet der Heilige Geist im Herzen eines Gläubigen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wir waren kraftlos. Was heißt das in diesem Kontext? Das heißt, wir konnten uns selbst nicht retten. Gestern haben wir die 10 Gebote vorgestellt Und viele von euch haben vernommen wahrscheinlich, dass ihr sie nicht gehalten habt. Und ihr haltet sie nicht. Dann geh mal draußen und versucht im nächsten Monat vollständig die 10 Gebote zu halten, in ihrem wahren Sinn, in ihrem innerlichen Sinn, wie Jesus sie auslegt in der Bergpredigt. Besser gesagt, lies die Bergpredigt jeden Tag für das nächste Monat und lebe dann noch danach. Weißt du, was du entdecken wirst? Du bist kraftlos. Du bringst es nicht vollständig zusammen. Als wir kraftlos waren und uns selbst nicht retten konnten, ist Christus zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Gottlose heißt nichts anderes als ein Mensch, der nicht nach Gott fragt und nicht bewusst nach seinen Prinzipien lebt. Er kann ein vorbildlicher Mensch sein in vieler Hinsicht. Aber wenn er nicht ganz bewusst nach Gott fragt, und ihm gefallen will in seinem Leben, ist er gemäß der Bibel gottlos. Einmal eine Frau, sie war selbst sehr selbstgerecht. Sie hat gemeint, sie war wie ein Hahn oben da auf dem Misthaufen, geistlich stolzierte herum. Sie war so gerecht und sie brauchte Jesus nicht. Und so ein Prediger nahm einen Zettel und schrieb gottlos drauf und hat es auf ihr Kleid heften wollen. Sie hat das lasse ich mir nicht gefallen, sagte sie. Und er sagte, ja, schauen Sie mal diesen Vers an. Christus ist für Gottlose gestorben und bist du nicht gottlos, ist er für dich nicht gestorben. Vers 7 und 8. Der Kontrast zwischen einer extremen Form von menschlicher Liebe und der Liebe Gottes. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Stell dir vor, ein Mensch, der ist ein rechtschaffender Mensch, der mag niemals was Falsches. Man fühlt sich fast ein bisschen komisch in seiner Gegenwart, denn er ist zu perfekt. Kennt ihr einen solchen Menschen? Würdest du dein Leben niederlassen für ihn? Ich nicht. Denn für einen Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Ein Mensch, der so liebenswürdig ist, hin und wieder findet man einen Menschen, der für so einen sein Leben wagen würde. Das aber ist extreme menschliche Liebe. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jetzt sehen wir, wir sind nicht nur kraftlos gewesen und losgelöst von Gott, gottlos, Sünder. Und Gott erweist, das ist in Gegenwartsform geschrieben. Gegenwärtig erweist er seine Liebe für uns, nicht dadurch, dass es uns heute gut geht, sondern dadurch, dass Christus für uns, als wir Sünder waren, gestorben ist. Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, interessant, Feinde, Sünder machen sich zu Feinde von Gott. Er ist nicht unser Feind, verstehe mich nicht. Aber wir machen uns durch unsere Sünde zu seinen Feinden. Gott scheute sich nicht davor, die Friedensinitiative zu ergreifen und seinen Sohn zu geben für unsere Sünden, auf dass wir uns aussöhnen konnten, hätten eine gerechte Grundlage dafür mit Gott. Warum ist die Grundlage wichtig? Denn Gottes Gesetz sagt, dass wir gesündigt haben und dass der Lohn der Sünde ist der Tod und eine gerechte Handhabung verlangt unsere Bestrafung. Der geistliche, eines Tages der körperliche und danach der ewige Tod. Aber Jesus nahm unsere Strafe vollständig auf sich. Er erfüllte die Rechtsforderungen des Gesetzes. Er starb für alle meine Sünden. Auf der Rückseite findet ihr ein Kapitel aus dem Alten Testament. Es ist das einzige Kapitel vom Jesaja, das nie gelesen wird in der Synagoge. Das ist interessant. Die Juden lesen durch das ganze Alte Testament im Jahr, in einem bestimmten Rhythmus. Und an einem Sonntag, Samstag, irgendwo im März, kommt dieser Teil von Jesaja, vom Propheten Jesaja dran. Sie lesen Kapitel 52 und dann zup, Kapitel 54. Und obwohl es steht in jeder ihrer Bibel, dieses Kapitel, das lesen sie nicht. Es würde dich vielleicht interessieren, warum. Deswegen habe ich es ausgedruckt. Es zeigt deutlicher als jede andere Stelle in der ganzen Bibel, dass Jesus der verheißene Messias ist. Auf der rechten Seitenrand habe ich einige Hinweise aufgeschrieben, wie diese Prophezeiungen erfüllt wurden in Raum und Zeit in Jesus Christus. Ich möchte ein paar Stellen lesen. Schau mal Vers 4. Fürwahr hat er, der Messias, unser Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Der Messias heilte die Krankheiten der Juden. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Sie meinten, er wäre bei seiner Kreuzigung rechtens bestraft. Doch, hier ist die Bedeutung der Kreuzigung. Um unsere Übertretungen willen ist er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg. Wir lebten nach unserem Dafürhalten. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. In den nächsten Versen ist er stumm wie ein Lamm vor seinem Richter beim Gericht, vor Pilatus und Herodes. Vers 8b. Wer wird sein Geschlecht aussprechen? Das heißt, schreib ihn kinderlos. Das war für den Juden eine Tragödie. Heute ein Lebensstil, der Menschen, den Menschen wählen zum Teil. 33 Jahre stirbt er, ohne Frau und ohne Kinder. Schreib ihn kinderlos. Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen wegen der Übertretung meines Volkes, hat ihn Strafe getroffen. Man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt. Normalerweise hätte er kein richtiges Begräbnis bekommen als Verbrecher. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Der Ratsherr Josef von Arimathea hat Pilatus für seinen Leichnam gebeten, und begraben in seinem eigenen Grab oder Gruft. Wieso? Beachtet sein makelloses Leben, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Was war der Sinn seines Todes? Doch der Herr gefiel es, ihm zu zerschlagen. Ein geheimnisvollerer Satz wird man nie in der Menschheitsgeschichte oder Literatur finden, dass es Gott gefallen hat, seinen geliebten Sohn zu zerschlagen. Wieso? Er hat ihn leiden lassen, wenn er sein Leben als Schuldopfer gestellt haben wird. Das ist der Zweck der Kreuzigung. Ein Opfer für unsere Sünden, unsere Schuld. So wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Anders gesagt, obwohl er keine körperliche, physische Kinder hatte, er wird in der Auferstehung die Frucht, viele Kinder Gottes, sehen. Frucht seiner Leiden. 11. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sädigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Der Messias als Sündenträger. Vers 12b.
Bey dafür, dass er seine Seele oder sein Leben ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden war. Es waren dem Tag 3 Kreuze, er war bei Übertretern beigezählt. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter, Übertreter Fürbitte getan. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Einzigartige Stelle. Kein Wunder, es wird nicht gelesen im jüdischen Gottesdienst. Das ist geschrieben worden 7 Jahrhunderte vor Jesus geboren wurde, im 8. Jahrhundert vor Christus. Aber ich möchte auf etwas hinweisen hier, der Sinn der Kreuzigung. Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Schuldopfer darstellen würde. Man nahm, wie ich vorher geschrieben habe, das Opfertier, der Sünder legte seine Hände auf den Kopf, bekannte seine Sünde, schlachtete das Tier, tötete das Tier und das Tier wurde vor Gott geopfert. Und so war es bei Jesus, der Lamm, das Lamm Gottes. Nicht ein Opfertier dargebracht von einem Sünder, sondern Gottes Lamm. Gott bringt ein Lamm, das unsere Sünden und Schuld tilgen soll, aus dem Weg räumen, damit wir Frieden haben mit Gott. Petrus sagt es so, Jesus Christus ist gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Das war der Sinn der Kreuzigung. Er starb, um uns zu Gott zu führen. Und jetzt steht nichts im Weg, dass wir uns versöhnen mit Gott. Als Jesus am Kreuz starb, seine vorletzten Worte waren diese. Es ist vollbracht, in der griechischen Sprache ein bloßes Wort. Vollbracht, vollendet, getan. Man findet dieses Wort an manche Urkunden, alte Finanzurkunden. Es heißt bezahlt. Eine Rechnung bezahlt. Und am Kreuz, Jesus Christus als Gottes Opferlamm zahlte mit seinem teuren Blut für all unsere Sünde. Er räumte alles aus dem Weg, was uns an eine Beziehung mit Gott hindert. Und das war notwendig. Ein heiliger und rechtschaffener Gott kann sich nicht verbinden ewiglich mit Menschen, die nicht eingesehen haben, dass Sünde schlecht ist. Stell dir vor, du kommst auf wie im Himmel und da oben ist jeder da, gell? Du musst aufpassen, wo du deine goldene Krone hintust. Vielleicht wirst du gestohlen. Die Leute, die im Himmel sein werden, werden Leute sein, die eingesehen haben, na Sünde, so will ich nicht leben. Mir ist viel lieber, zu Gott zu kommen und eine Beziehung mit ihm zu haben und die Freude zu genießen, eine persönliche Beziehung mit ihm. Wir haben in den vorigen Abenden darüber gesprochen, wie Gott uns Dinge wie Sex und Liebe und Speisen und Trank gegeben hat für unsere Freude. Wein war seine Idee. Jesus war auf einer Hochzeit und das dauerte tagelang an die Hochzeiten damals. Sie hatten Zeit. Und diese Hochzeit, der Wein ist ausgegangen. So hat die Leute etwa 600 Liter Wasser schöpfen lassen und hat 600 Liter von erlesenem Wein dem Brautpaar geschenkt. Das ist ein tolles Hochzeitsgeschenk, oder? Kannst du ausrechnen, wie viel Geld das ist? Ein Wein so erlesen, dass der Speisemeister sagt zum Bräutigam, du Dodel, du. Jetzt, wo die Leute beschwipst sind, jetzt bringst du das gute Zeug heraus. Das ist guter Wein. So ist Gott. Er möchte nichts von uns vorenthalten. Er möchte, dass wir das Leben genießen, aber in Gemeinschaft mit ihm und im Rahmen seiner Prinzipien. Und das bietet er uns an. Eines steht im Weg. Und das ist unsere Einstellung zur Sünde und unsere Einstellung zu Gott. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das hat ein Kerkermeister Paulus gefragt, ein paar Stunden nachdem er seinen Rücken gepflügt hat mit einer Peitsche. So schockiert von der Größe Gottes in einem Erdbeben, der fleht Paulus an, was muss ich tun, um errettet zu werden? Paulus sagt es ganz einfach. Halte die 10 Gebote, gehe auf wie sonntäglich in der Kirche, beichten gehen, sich taufen lassen, Kommunion. Hat er das gesagt? Nein. Er hat gesagt, verlass dich auf den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Wow, das ist einfach, oder? Warum sagt er, er hatte nicht Angst, dass dieser Kerkermeister irgendwie ein bisschen denkt, ja, ich bin jetzt gerettet, ich kann leben, wie ich will? Hat er nicht Angst davor gehabt? Warum hat er nicht gesagt, ja, aber die 10 Gebote und Kirchen gehen? Und ja, weil sonst wäre er der Heiland. Jesus ist der Heiland. Er rief am Kreuz, es ist bezahlt. Was muss ich tun? Wieder bezahlen? Ich kann es nicht machen. Einmal war ich in einem Wirtshaus in Lofer. Wir wollten zahlen für unser Essen. Ich musste schnell irgendwo hin, wo der Kaiser auch zu Fuß gegangen ist. Kam zurück, meine Freunde waren schon draußen vor der Tür, fand den Ober und hat bezahlt für mein Essen. Geht draußen und der Siegfried sagt, wir warten schon auf dich, Fred, wir müssen fahren. Ich sagte, ja, ich musste zahlen, Entschuldigung. Ich sagte, du musstest zahlen. Ich habe für dich gezahlt. Oh, sagte ich. Und ich führte ein kleines Gespräch mit dem Herrn Ober. Wie würdest du dich fühlen, wenn du zweimal zahlen musst? Jesus hat bezahlt. Du kannst nicht bezahlen für dein Heil. Du musst dein Heil, du musst dich auf ihn verlassen, als dass er der Retter, der Heiland, dich rettet. Ich habe ein paar Bibelverse drüber aufgeschrieben. Vielleicht schauen wir die an. Wie wird man Errettung und Vergebung von Gott erhalten? Epheser Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Gnade braucht eine Erklärung. Es heißt unverdiente Gunst. Per Definition kann man Gnade nicht verdienen. Ein Mensch wird begnadigt, obwohl er das Gegenteil durch seine Untat verdient hat. Aus Gnade, das ist der Urquell der Errettung, Gottes Liebe, Rettungsliebe für uns, seine Gnade. Gott ergriff die Initiative, aus Gnade seid ihr errettet. Nächste Satzteil, mittels des Glaubens. Wir empfangen die Gnade Gottes mittels des Glaubens. Der Glaube ist nichts anderes als die leere Hand, die wir Gott entgegenstrecken, um seine Rettung anzunehmen. Eigentlich benutzt die Bibel diesen Begriff Glauben als Synonym im gleichen Satz mit dem Annehmen von Jesus als Heiland. Aus Gnade seid ihr errettet. Wie? Mittels des Glaubens. Und passt auf. Glauben. Wir sagen ja, wird es heute regnen? Ich glaube nicht. Was meinen wir? Wir meinen, ich weiß nicht. Und ich bin recht ohnmächtig in der Geschichte. Gell? Kann es eh nicht ändern? Ich weiß nicht. In der Zürcher Zeitung stand eine, eine selbstherrliche Annonce, beschaffen sie den Vorteil, weniger glauben und mehr wissen zu können, abonnieren sie die Zürcher Zeitung. Wissen, nicht genau wissen, ist Glauben. Oder eine extreme Form ist, obwohl ich weiß, es ist nicht so, ich glaube es trotzdem. Das ist nicht, was hier gemeint wird. Glauben ist Vertrauen. Glauben ist, was meine Frau mir schenkt in unserer Beziehung. Ich glaube wirklich nicht, dass wenn ich irgendwo unterwegs bin, in einem anderen Land für eine Woche, dass sie mich verdächtigt, dass ich unterwegs bin mit einer anderen Frau. Es ist ein Vertrauen, das erwächst aus Erfahrung. Unsere Sarah ist so ein Gläubiger. Es ist ganz interessant, wir waren einmal spazieren, sie geht auf eine Böschung, neben dem Bach, und es war etwa 2 Meter oben auf ein Betonböschung. Und auf einmal sagt sie, Daddy, und sie springt in meine Arme. Sie hat an mich geglaubt, ich habe nicht an mich selbst geglaubt. Ich war wirklich, es hat mich verwundert, dass ich sie auffangen konnte, bevor sie auf den Asphalt gefahren ist. Ja, ihre Erfahrung mit mir führt sie dazu, dass sie sich mir anvertrauen kann. Und so werden wir errettet. Wenn wir davon überzeugt sind, dass das Werk Christi genügend war am Kreuz. Wenn wir überzeugt sind, dass der Christus, der uns verspricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat gegenwärtig ewiges Leben. Er kommt nicht ins Gericht, er ist aus dem Tod in das Leben hindurchgedrungen. Und wenn man so weit kommt, dass man sieht, ja, er sagt die Wahrheit. Auf seinem Wort gibt es Verlass. Dann wird man gerettet. Denn aus Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, ist es nicht aus euch. Du kannst es nicht aufpumpen oder dich überzeugen durch deine Überzeugungskünste. Du kannst ewiges Leben, Errettung und Vergebung nicht selber produzieren. Gottes Gabe ist es. Was muss man tun, um eine Gabe zu kriegen? Ja, man muss sich beschenken lassen. Man muss die Gabe annehmen. Das ist manchmal schwierig in Mitteleuropa. Wir haben früher unsere Nachbarn, als sie in Urlaub gegangen sind, so lange Reise nach Griechenland jedes Jahr. Meine Frau hat sie Kekse gebacken. Dann die Tochter kommt zurück und hat eine große Schokoladetafel. Naja, es war ein Tauschgeschäft. Nächstes Jahr Urlaub fahren, meine Frau hat wiederum Kekse gebacken. Meine Tochter kommt zurück mit 50 Schillingschein. Die haben keine Schokolade gefunden. Sie lassen sich nichts schenken. Und manche Leute sind so mit Gott. Sie lassen sich nicht schenken. Sie werden auch nicht in den Himmel gehen. Denn ewiges Leben, eine Beziehung mit Gott, ist ein Geschenk, das man im Glauben annehmen darf. Es ist nicht aus Werken. Ich denke an einen Missionar in Indien, der versuchte, unter Perltauchern da zu arbeiten an der Küste irgendwo. Und er hat einen alten Perlentaucher kennengelernt, einen sehr religiösen Mann. Und der Mann hat immer wieder gesagt, na, das klingt sehr gut, aber ich muss mich anstrengen, ich muss fasten, ich muss gute Werke tun, ich muss meine Seele waschen, ich muss zum Ganges-Fluss, um mich zu waschen. Und ich kann nicht so einfach gerettet werden durch Glauben an Jesus Christus. Immer wieder versucht er ihm einzureden, das wäre eine Gabe von Gott, den man im Glauben erhalten kann. Dann der Sohn des alten Perlentauchers ist gestorben. Er hat eine Perle gefunden, eine wunderbare, sehr tief, und war so darauf versessen, dass er die Perle auf die Oberfläche bringt, dass er dabei ums Leben gekommen ist im Boot. Der alte Mann wollte zum Ganges-Fluss gehen und sich waschen. und wollte eigentlich am liebsten da sterben. Er verabschiedete sich von dem Missionar. Er gab ihm die Perle. Er war sein bester Freund. Er sagt, du bist mein wirklicher Freund gewesen. Du bist ein einmaliger Mensch und dir möchte ich diese Perle geben. Er sagte, das nehme ich nicht an. Ich gebe dir $100 dafür. Ich nehme kein Geld dafür. Mein Sohn hat für die Perle mit seinem Leben bezahlt. Ich gebe dir $150 dafür. Na, du hast mich nicht verstanden. Ich nehme nichts an. Ich gebe dir $200 dafür. Schließlich hat er ihm $1,000 angeboten. Und der Mann wurde wütend. Er sagte, mein Sohn zahlte für die Perle mit seinem Leben und du möchtest sie kaufen. Das geht nicht. Und dann der Missionar lächelte und sagte, und verstehst du Gott nicht? Er gab seinen einzigartigen Sohn am Kreuz für dich. Meinst du, dass du durch Fasten und Beten und religiösen Übungen dadurch das Heil erkaufen kannst von Gott? Es ist nicht so billig, dass du das könntest. Errettung ist nicht aus Werken, es ist eine Gabe, damit niemand sich rühme. Wenn ich aus eigenen Kräften das Heil verdienen könnte, dann könnte ich mich dessen nachher rühmen, sagen, ah ja, Jesus, es ist ziemlich toll, wir haben es geschafft. Du bist mir für mich gestorben und ich war ein braver Kerl. Solchen Lärm wird Gott nie hören im Himmel. Wir sind nicht aus Werken gerettet. Das will nicht heißen, dass Werke unwichtig sind. Beachte Vers 10. Denn wir sind sein Werk, griechisches Wort Poema, das Wort, von dem wir poetisch oder Dichtung bekommen, Poet auf Englisch, Poem. Wir sind sein Meisterwerk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Das ist etwas wunderbar. Wir sind nicht gerettet aus Werken, sondern zu Werken. Und das ist so wichtig im christlichen Leben. Wenn wir durch religiös sein, gute Werke, Gehorsam der 10 Gebote, Kirchengang und so weiter und so fort gerettet werden, dann wäre Rettung eine Leistung, die wir bringen. Und wir hätten immer Angst, wenn wir die Leistung nicht richtig bringen, werden wir nicht gerettet. Wir könnten nie sicher sein, ob wir von Gott angenommen sind. Und wir würden zu Sklaven, die aus Heidenangst Gott dienen, wie viele religiöse Menschen in diesem Land heute sind Sklaven ihrer Kirche, ihrer Vorstellung von Gott. Denn sie meinen, dass wenn sie gut genug sind und die Prinzipien und Riten entsprechen, sie werden vielleicht gerettet. Aber es ist umgekehrt. Wenn ein Mensch einsieht, dass er gesündigt hat gegen Gott, dass er Vergebung braucht, dass Jesus das Notwendige getan hat zu unserer Vergebung und dass wir nur sein Wort glauben müssen, ihm vertrauen müssen, werden wir gerettet. Und den Rest unseres Lebens verbringen wir dann in Dankbarkeit und Liebe. Nicht in Heidenangst und Unsicherheit, sondern Dankbarkeit und Liebe, wenn wir uns von Gott angenommen wissen. Ich habe erzählt beim zweiten Vortrag von meinem Sohn mit seinem kleinen Traktor, der Öl oder Schmier brauchte bei den Rädern. Quietsch, quietsch, quietsch war er unterwegs. Und wie ich aus dem Fenster schrie, Joshua! Und er sagte, was? So herzig, gell, in seinem Punkauer Dialekt. Und ich sagte, so überwältigt von dem lieben Buben, ich habe dich furchtbar lieb, du Kerl. Oh, sagte er. Wiederum, quietsch, 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 ich konnte nicht arbeiten im Büro. Joshua! Was, Papa? Ich habe dich furchtbar lieb. Antwort, kurz drauf, Papa, wenn ich alt bin wie du, ich möchte genau wie du Gott gehorchen. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte ein gläubiger Jäger sein, hat er gesagt, der kleine Kerl damals. Seht ihr, die Geborgenheit einer Beziehung mit Vater sei irdischer oder himmlischer Vater, ist die Voraussetzung für eine gesunde Beziehung. Gott zu dienen aus Dankbarkeit und Liebe, weil man nicht aus Werken, sondern gut zu guten Werken gerettet ist. Die nächste Stelle macht es sogar deutlicher. Gott errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Vers 7. Hat uns durch Gnade gerechtfertigt. Ich bin sehr begeistert von Johannes Kapitel 20, möchte einen Vers vorlesen, steht auf eurem Blatt. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Der Herr Jesus am Tag seiner Auferstehung: Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen, und Jesus sprach wiederum zu euch: Friede euch. Wie kann ich Frieden haben mit Gott? Oh, siehe heute Abend seine Hände und seine durchbohrte Seite, sein Blut vergossen. Für meine Sünde, das, was mich von Gott trennte, das, was Entfremdung verursachte zwischen mir und meinem Gott, streckt die Hände entgegen. Zeigt uns seine durchbohrte Seite in der Bibel. Und er sagt: Friede euch. Gott ist nicht unser Feind. Gott hat das Nötigste getan. Und jetzt sind wir an der Reihe. Sende mich an eine Geschichte. Wahre Begebenheit, ich glaube aus den 20er Jahren in Mittelwesten in den USA, ein Hausbrand. Irgendwie wie durch ein Wunder hat ein Kind am Obergeschoss überlebt. Die versuchten verzweifelt, ihn herauszuretten, konnten nicht wegen der Flammen. Dann ein fremder Mann kam, drang durch die Volksmenge durch, kletterte auf eine Abwasserrohr hinauf auf das Obergeschoss, hat den Buben eingewickelt und irgendwie runtergetragen. Und dann war er verschwunden. Man hatte eine Dorfversammlung, der Arzt war kinderlos mit seiner Frau, er sagte, er würde ihn gerne adoptieren, Der Automechaniker hat gesagt, er braucht einen Lehrling, er würde ihn adoptieren und dann könnte er sein Handwerk lernen. Man diskutierte, wenn auf einmal die Tür hinten im Schulhaus öffnete und der Fremde stand dort. Er hat die furchtbarsten Verbrennungen an seine Hände, an seinem Gesicht. Es wurde plötzlich still im Saal. Und er streckte seine verbrannte Hände dem Buben entgegen. Und der Bub lief in seine Arme. Und er sagte, ich möchte zu ihm gehen. Und er hat ihn adoptiert. Ich glaube, das ist, was wir hier in diesem Vers lesen, etwa. Unser Retter streckt uns die Hände entgegen. Und sagt, komm. Gott ist gerecht. Er wird seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit nicht außer Betrieb setzen, um dich zu lieben. Er liebt dich so sehr, dass er einen Weg erfand, trotz Hass für deine Sünden, dich zu retten. Gott selbst kam auf unser Planet als Mensch, starb stellvertretend für unsere Sünden. Und jetzt streckt er uns seine Hände entgegen. Ich möchte abschließen mit einem Bibelvers, steht auf euer Zettel. Paulus schreibt es über sich, über Timotheus, über Silvanus, drei Mitarbeiter, die schrieben, die Korinther. Durch Christus hat Gott uns, Paulus und Timotheus und Silvanus, und ich glaube auch Fred, wenn man Silvanus und Timotheus sagen kann, durch Christus hat Gott uns sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Lass mich das erklären, sagt er. Nämlich, hier ist der Dienst der Versöhnung, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, hat uns das Wort der Versöhnung anvertraut. Unsere Sünden trennten uns von Gott, trennen manche von Gott heute Abend. Aber Gott war in Christus, die Welt mit sich versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, als Christus starb für uns am Kreuz. Und uns hat er das Wort der Versöhnung anvertraut. So sind wir nun Gesandte für Christus. Als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zum Sündopfer gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm erlangen. Und so stehe ich hier heute Abend. Für mich verhältnismäßig gut angezogen, Zähne frisch geputzt, Haar gekämmt. Und ich gebe mein Bestes, um dir zu sagen, an Christi statt. Genau wie Gott eines Tages plädierte, als er in Christus war am Kreuz, mit ausgestreckten Armen, komm, lasst euch versöhnen. Ich glaube, dass der Geist Christi, dass Gott plädiert auch durch mich heute Abend. Ich bitte dich, lass dich mit Gott versöhnen.